DW Wissen.
Mit Judith Tachtel, schön, dass Sie dabei sind. Und das sind die Themen heute. Was Menschen, die Hunde mögen, schon immer wussten. Hunde können unterschiedliche Gesichtsausdrücke unterscheiden. Was wir nicht vermutet haben und was überrascht, junge Männer haben schlechteres Sperma als ältere. Was bisweilen lustig anmutet, schwimmende Städte in den Niederlanden, trotzen dem Meeresspiegelanstieg. Und was manche von uns eklig finden, Chinesen schwören auf Kakerlaken als Medizin. Ob andere darüber lachen, kann Hundebesitzern, die es schon immer wussten, in Zukunft Schnuppe sein. Sie können nun mit wissenschaftlicher Unterstützung darauf bestehen, dass ihr Hund weiß, wann sie glücklich sind oder wann sie traurig sind. Denn Forscher haben jetzt nachgewiesen, dass Hunde in der Lage sind, unterschiedliche Gesichtsausdrücke zu unterscheiden. Was das nun genau bedeutet, das hat Fabian Schmidt mittendrin in der Meute recherchiert.
Eine zornige Grimasse oder ein fröhliches Menschengesicht. Beide Ausdrücke können bei Hunden ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Hundebesitzer ahnen es schon. Ein Forscherteam um den Wiener Tiermediziner Corsin Andreas Müller hat es jetzt durch ein Experiment auch untermauert. Genauer genommen, bewiesen haben die Forscher, dass Hunde verschiedene Gesichtsausdrücke voneinander unterscheiden können. Nämlich die Gesten zornig oder fröhlich. Dazu reicht es aber nicht, den Hund mit einem zornigen oder einem gut gelaunten Menschen zusammenzubringen, erklärt Ludwig Huber. Er hat den Lehrstuhl für Kognitionsforschung, also Wahrnehmungsforschung, an der Veterinärmedizinischen Universität Wien inne und hat die Studie betreut.
Hunde sind das besonders gut beim Riechen, sie sind auch gut beim Hören und weniger gut beim Sehen. Also es könnte sein, dass vieles an Stimmungen, an Stimmungslagen des Menschen vom Hund anders wahrgenommen wird als visuell. Wir haben ja zum Beispiel auch Pheromone, mit denen wir zum Beispiel Angst bei Menschen, anderen Menschen mitteilen und solche Dinge.
Also mussten die Forscher ausschließen, dass die Hunde durch Gerüche, Bewegungen oder Geräusche in ihrer Aufgabe beeinflusst werden. Die Lösung? Bildschirme, auf denen die Gesichter abgebildet waren.
Die erste Hälfte musste auf das fröhliche Gesicht mit der Schnauze drücken. Das ist ein Touchscreen, den wir da verwenden. Und wenn Sie auf das positive Bild drücken, dann bekommen Sie Futter. Und wie gesagt, das positive Bild wurde von uns Experimentatoren definiert für die eine Gruppe von Hunden als das fröhliche Gesicht und für die andere Gruppe das zornige Gesicht. Das mussten sie herausfinden und das haben fast alle Hunde auch geschafft.
Allerdings hatten die Forscher nun noch eine Schikane eingebaut. Die Hunde bekamen immer nur ein halbes Gesicht zu sehen. Entweder nur die Augenregion oder nur die Mundregion. So wollten die Forscher sicherstellen, dass die Hunde nicht etwa nur die weiß glänzenden Zähne des lächelnden Gesichtes, also quasi ein Farbfleck, als Futtersignal einstudierten, sondern dass sie auch den Gesichtsausdruck als Ganzen so verstanden.
Mit diesem halben Gesicht dann gelingt das, denn im Test bekommen sie dann neue Gesichter erstens und zweitens auch noch in der schwierigsten Aufgabe neue Gesichter der anderen Gesichtshälfte. Das heißt, die Hunde, die nur mit der Mundregion trainiert wurden, mussten jetzt plötzlich Gesichter, wo sie nur Augen sehen, spontan und sofort sagen, was ist das fröhliche und was ist das zornige Gesicht.
Also müssten sie vom fröhlichen Blick auf das Lächeln schließen. Das konnten die Hunde nur, weil sie sich die andere Gesichtshälfte dazu gedacht haben, folgert der Tiermediziner.
Daher ist die Erklärung die, dass sich die Hunde erinnern, wie ganze Gesichter aussehen, die fröhlich oder zornig sind. Das heißt, wenn sie nur die Münder sehen, die fröhlichen oder die zornigen, dass sie den Rest ergänzen aufgrund der Erinnerung. Und diese Ergänzung mit der Erinnerung einsetzen dann im Test. Das kann ich nur, wenn ich etwas weiß über das Gesicht und über Gesichtsausdrücke.
Ob die Vierbeiner aber auch verstehen, was die Gesten inhaltlich bedeuten, konnte das Experiment nicht beweisen. Allerdings liegt es nahe, dass sie es wohl doch können.
Und da hat sich gezeigt, dass die Hunde, die das positive, fröhliche Gesicht als das positive hatten, dass die sich viel leichter taten. Und diejenigen Hunde, die das zornige Gesicht anstupsen mussten mit der Nase, haben sich viel schwerer getan. Das heißt, die haben fast dreimal so lange gebraucht, die Aufgabe zu lernen. Offenbar, so ist unsere Erklärung, tun sich die Hunde schwer, auf das zornige Gesicht zu drücken. Und das ist für uns ein indirekter Beweis dafür, dass die Hunde hier die Emotionen in den Gesichtern tatsächlich bemerken und interpretieren und quasi eine Tendenz, hier eher zurückzuweichen, überwinden müssen, weil sie für die Aufgabe ja eben diese Gesichter auswählen müssen.
Und wer mit einem Hund zusammenlebt, wird daran wohl kaum zweifeln.
Fabian Schmidt war das für Deutsche Welle Wissenschaft. Eigentlich denkt man ja, je jünger ein Mann ist, desto gesünder und vitaler ist sein Sperma. Das mit dem Vital kann durchaus stimmen, aber gesünder ist es nicht unbedingt. Das haben Forscher jetzt herausgefunden. Und zwar sollen junge Männer, die schon während der Pubertät Kinder zeugen, häufiger Gendefekte vererben als etwas ältere bzw. reifere Männer. Lisa Doom erzählt Ihnen die Einzelheiten dazu.
Schizophrenie, offener Rücken, Autismus. Krankheiten, die man keinem Kind wünscht. Kinder von Vätern, die selbst noch Teenager sind, haben eine erhöhte Chance, an ihnen zu erkranken. Das Phänomen ist schon seit einigen Jahren bekannt, erklären konnte es bisher aber niemand. Jetzt glaubt ein internationales Forscherteam um Dr. Peter Forster von der Universität Cambridge, die Antwort gefunden zu haben. Der Genetiker Forster forscht seit mehreren Jahren zu dem Thema.
Es ist überhaupt widersinnig, warum die Jungs eine höhere Mutationsrate haben als die 20-jährigen Väter. Man denkt, je älter man wird, desto schlechter wird der Körper, aber hier ist es irgendwie andersrum.
Schon 2007 bestätigte eine Studie mit Daten von 5 Millionen US-amerikanischen Babys, dass durch Genmutationen bedingte Krankheiten öfter bei Kindern junger Väter auftreten. Bei Vätern ab 20 sinkt die Wahrscheinlichkeit dann wieder ab. Ab einem Alter von 35 Jahren steigt sie kontinuierlich an.
In den letzten 5 Jahren, sag ich mal, hat das jetzt langsam ein Bewusstsein geschärft. Moment mal, da ist was los bei den Jugendlichen. Bloß warum das so ist, hat bisher noch keine sagen können, weil man sich nie gedacht hätte, dass junge Väter eine hohe Mutationsrate hätten. Insofern hat man sich gewundert, was sind das für Faktoren, die da jetzt bei den Jugendlichen eine Rolle spielen. Und das ist das Schöne, dass wir jetzt das sehr elegant erklären können. Die haben einfach eine hohe Mutationsrate.
Wenn Erbgut entsteht, kann es bei der Teilung der Zellen zu Fehlern kommen. Kurz vor der Zellteilung muss DNA kopiert werden. Hierbei verrutscht manchmal der DNA-Strang. In der Folge wird eine Gensequenz länger oder kürzer. Je nachdem, welche Aufgaben das fehlerhafte Gen übernimmt, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Forster untersuchte mit seinem Team eine spezielle Gensequenz, die eindeutig von Eltern an ihre Kinder vererbt wird und nicht durch äußere Umwelteinflüsse verändert werden kann. Das Ergebnis? Väter unter 19 haben eine um 30% erhöhte Mutationsrate im Vergleich zu Vätern zwischen 20 und 35 Jahren. Die fehlerhafte DNA wird dann an die Nachkommen weitergegeben und kann Krankheiten auslösen, die durch Genmutation entstehen. Wie es zu der erhöhten Mutationsrate kommt, darüber kann Forster zurzeit nur spekulieren. Es wäre möglich, dass bestimmte Zellteilungen im Körper von Jungen vor der Pubertät bisher unbemerkt blieben. Dabei könnte die defekte Spermien-DNA entstehen.
Und die andere Möglichkeit ist, dass beim Einsatz der Pubertät, bei der ersten Produktion oder den ersten paar Jahren Produktion vom Spermien, dass dort der Mechanismus des DNA-Kopierens also irgendwie noch nicht richtig eingerenkt ist und dass es also spontan zu erstmal einer ganzen Welle von Fehlern kommt.
Auch wenn er die Gründe für die höhere Mutationsrate noch nicht kennt. Wichtig ist Forster vor allem, seine Ergebnisse in Relation zu setzen. Bei Kindern, deren Väter zum Zeugungspunkt zwischen 20 und 35 Jahre alt waren, liegt die Chance auf einen genetischen Defekt bei 1,5%.
Wenn die Jugendlichen laut unserer Messung eine 30% höhere Mutationsrate haben, heißt das, dass die Kinder von Jugendlichen nicht eine Chance von 1,5% haben, sondern eine 30% höhere Chance, also 2%. Damit möchte ich sagen, dass es trotzdem noch 98% der Kinder von Jugendlichen sind trotzdem noch gesund.
Lisa Doom war das. Der Klimawandel lässt die Meeresspiegel ansteigen. Um wie viel und in welchem Zeitraum ist unklar. Sicher aber ist, es gibt Regionen, die als erste betroffen sein werden, weil sie nur sehr flach über dem Meeresspiegel liegen oder sogar teilweise darunter. Zum Beispiel Inseln in der Südsee oder auch die Niederlanden. Dort macht man sich schon seit längerer Zeit Gedanken darüber, wie man mit einem steigenden Meeresspiegel umgehen soll. Und ein durchaus pragmatischer und kreativer Ansatz ist es, so ziemlich alles auf schwimmende Plattformen zu verlagern. Also Gewächshäuser, Wohnhäuser, ganze Wohnviertel und letztendlich auch Städte. Kerstin Schweighöfer hat sich das angeschaut.
Ja, willst du Bauchschiffen?
Stolz präsentiert Willem Blocker sein schwimmendes Zuhause. Es ist eines von 43 treibenden Häusern, die zu einem neuen Wasserviertel gehören, das 2011 im Osten von Amsterdam vollendet wurde. Steyr-Eiland heißt es, Steginsel. Denn die 43 treibenden Häuser liegen wie Schiffe in einem Hafen rechts und links an vier langen Stegen.
Ja, hartstikke leuk Aussicht, hè? Hollandse kann het niet.
Eine große Dachterrasse, drei Stockwerke und insgesamt 160 Quadratmeter. Willem Blocker ist überglücklich in seinem schwimmenden Reich, auch wenn er Zugeständnisse machen musste. Architekten und Hersteller versichern zwar immer wieder, die schwimmenden Häuser könnten bei weitem nicht mit Schiffen verglichen werden und kämen nie ins Schwanken. Aber so wissen Pioniere des Aquawohnens wie Willem Blocker,
wenn es richtig stürmt, kommen wir ganz schön ins Schaukeln. Aber daran gewöhnt man sich. Ich kann mir kein schöneres Zuhause vorstellen. Wenn es schönes Wetter ist, komme ich mir hier vor wie in den Ferien.
Dann ist es gewoon vakantie.
Waterwohninge werden die schwimmenden Häuser auch genannt, Wasserwohnungen. Ihr Fundament ist eine mit Styropor gefüllte Betonwanne, die als unsinkbar gilt. Ringe, mit denen sie an Pfählen festgemacht sind, sorgen dafür, dass die Häuser an Ort und Stelle bleiben. Außerdem können sie sich dadurch problemlos dem Wasserspiegel anpassen und nach oben oder unten mitbewegen. Die Waterwohningen sind die Antwort der ebenso pragmatischen wie innovativen Niederländer auf den steigenden Meeresspiegel und die zunehmenden Regenfälle, die der Klimawandel mit sich bringt. Schon jetzt liegt gut ein Drittel ihres Landes unter oder gerade auf dem Niveau des Meeresspiegels. Und dieser steigt. In den nächsten 100 Jahren um bis zu 1,30 Meter, in den nächsten 200 Jahren sogar um bis zu 4 Meter. Das haben Experten der sogenannten Delta-Kommission der Haager Regierung prophezeit. Gleichzeitig droht eine Flut von hinten, wie sie genannt wird. Denn durch den Klimawandel führen auch die Flüsse mehr Wasser mit sich, erklärt Pavel Kabat, Mitglied der Delta-Kommission und Klimaforscher an der Universität Wageningen.
Mit Deichen allein ist das nicht mehr getan. Wir müssen radikal umdenken. Wir dürfen das Wasser nicht länger als Gefahr sehen, sondern als Chance, als Herausforderung.
Leven met water lautet die neue Strategie. Nicht mehr gegen das Wasser kämpfen, sondern mit dem Wasser leben. Egal ob an der Küste oder in den Flussgebieten, überall wird dem ehemals erklärten Feind wieder mehr Raum gegeben. Polder werden geflutet, Auffangbecken angelegt und zugeschüttete Grachten wieder ausgegraben. Die Flüsse erhalten an vielen Stellen Nebenrinnen, ihre Betten werden vertieft, ihre Auen verbreitet und die Deiche zurückversetzt. Die Eisel bekommt an einer ihrer Flussschleifen einen sogenannten Bypass, der dafür sorgt, dass große Wassermassen schneller abfließen können. Auch die nahe der deutschen Grenze liegende Stadt Nijmegen im Südosten der Niederlande hat Maßnahmen ergriffen. Dort wird das Projekt Nijmegen umarmt die Waal realisiert, erklärt Ingwer de Boer, der Direktor des Nationalen Hochwasserschutzprogramms Ruimte voor de Rivier, zu Deutsch Mehr Raum den Flüssen.
Nijmegen liegt viel zu dicht am Fluss. Dadurch muss sich die Waal dort durch einen Flaschenhals zwängen. Deshalb wird nun ein Seitenarm angelegt und zwischen dem alten und dem neuen Flussarm eine Insel mit Wohnungen, Büros, Läden und vielen Freizeitmöglichkeiten. Manhattan von Nijmegen wird die Insel bereits genannt.
Manhattan von Nijmegen, ja.
Durch Maßnahmen dieser Art steht den Niederländern allerdings immer weniger Land als Siedlungsraum zur Verfügung. Die Wasserflächen hingegen nehmen durch den Klimawandel zu. Aber die Wasserbauingenieure haben entdeckt, wie sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Denn die gefluteten Polder und künstlich angelegten Wasserbecken eignen sich nicht nur zum kontrollierten Abführen überschüssiger Wassermassen. Sie lassen sich, wie das Amsterdamer Steyr-Eiland, auch als Baugrund nutzen. Das hat sich inzwischen herumgesprochen. Egal ob Thailand, Vietnam, Australien oder die USA. Expertendelegationen aus aller Welt suchen Rat bei den Niederländern. Auch Städte wie New York oder New Orleans versuchen sich mit Hilfe niederländischer Wasserbauingenieure vor dem Wasser zu schützen. In den Niederlanden selbst ist Aquawohnen längst ein Trend. Überall im Land weichen die Menschen aufs Wasser aus. So entsteht in einem Polder bei Den Haag der erste treibende Apartmentkomplex Europas, de Citadel, mit 60 Luxus-Apartments. Der Entwurf stammt von Kuhn Oldhaus von waterstudio.nl, einem Architekturbüro, das sich ganz aufs Aquawohnen spezialisiert hat. Die Stadt der Zukunft, prophezeit er, besteht aus treibenden Plattformen, die wie Eisschollen hin und her geschoben werden können.
Diese neue Art des Städtebaus, diese neue Flexibilität, ist die Herausforderung, der sich die Architekten der Generation des Klimawandels stellen müssen.
Ich denke, dass unsere Tag als Architekten von der Climate Change Generation.
So, jetzt wird's noch grabbelig. Stellen Sie sich vor, ein riesiger Stall, in dem aber keine Hühner oder Schweine gehalten werden, sondern in dem Millionen von Kakerlaken gezüchtet werden. Nicht für die Wissenschaft, nein, sondern um aus diesen Kakerlaken entweder Medizin herzustellen oder um sie in Supermärkten anzubieten. Gibt es in China, was mich ehrlich gesagt nicht wundert, und der Erfinder dieses Zuchtbetriebs erhofft sich ein Megageschäft, Ruth Kirchner.
Das graue, einstöckige Gebäude im Industriegebiet von Jinan sieht eigentlich ganz unscheinbar aus. Früher war es mal ein Hühnerhaus, doch jetzt beherbergt es andere Zuchttiere, Millionen von Kakerlaken. Genauer gesagt 10 Millionen Kakerlaken, und zwar die großen rotbraunen, die bis zu 4 Zentimeter lang werden. Die Insekten sind überall. Sie krabbeln auf Regalbrettern und zwischen Gipsbetonplatten, die das dunkle Klima schaffen, das die Schaben mögen. Es ist feucht warm und es stinkt. Züchter Wang Fuming hat sich daran gewöhnt. Er habe keine Angst vor Insekten, sagt Wang, und ermuntert seine Besucher, sich seine Zuchttiere genau anzusehen. Der Schein seiner Taschenlampe erfasst Heerscharen von Küchenschaben. Wang zwängt sich durch die Gänge. Das Kakerlaken auf seine Jacke krabbeln stört ihn nicht. Ich mag Kakerlaken sehr. Sie sind hübsch. Wir würden sie niemals als schädliche Insekten abtun. Wang Fuming ist 45 Jahre alt und der größte Kakerlakenzüchter Chinas, vermutlich der Welt. 30 Millionen Periplaneta americana hat er zu Spitzenzeiten in seinem Stall. 100 Tonnen Küchenschaben will er dieses Jahr produzieren. Doppelt so viel wie 2014. Wir tauchen sie in 50 Grad heißes Wasser, um sie zu töten und zu waschen. Dann werden sie eingefroren und getrocknet. Auf diese Weise bleiben die meisten Proteine erhalten. Dann werden sie zu Pulver gemahlen. Das Pulver schüttet sich Wang Fuming in den Mund, schmatzt zufrieden und spült mit Tee nach. Er verkauft es an Hersteller traditioneller chinesischer Medizin, denn es sei gut für die Gesundheit, sagt er. Es helfe bei Darm- und Leberleiden etwa. Wissenschaftliche Belege gibt es dafür nicht, aber die Nachfrage nach Kakerlakenpulver ist in den letzten Jahren gestiegen. In ganz China gibt es laut Wang mittlerweile rund 500 Züchter und die wirtschaftlichen Aussichten seien hervorragend. Ich will mit den Schaben hunderte Millionen Yuan verdienen. In den nächsten 10 bis 20 Jahren wird diese Branche Milliarden abwerfen. Mit Küchenschaben zum Millionär, der Traum des Herrn Wang. Seinen Kunden kredenzt Wang neben Pulver auch noch andere Spezialitäten, getrocknete Küchenschaben als Snack und als besondere Delikatesse gebratene Schaben mit viel Pfeffer. Dass manche Leute das eklig finden, kann der Züchter überhaupt nicht verstehen. Esst mehr Kakerlaken, rät er. Das stärkt die Abwehrkräfte.
Ruth Kirchner über Kakerlaken als Geschäftsmodell und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Kinder kosten Geld. Grund genug für manche Paare, sich gegen Nachwuchs zu entscheiden. Eine Studie des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit zeigt allerdings, dass die meisten Eltern den finanziellen Druck durch ihre Kinder als überraschend gering empfinden. Stressfaktor Nummer 1 ist vielmehr die zeitliche Belastung, die mit der Betreuung der Kleinen einhergeht. Dies ist das Ergebnis von Befragungen deutscher und australischer Eltern in den Jahren 2001 bis 2012. Damit weist die Studie auf zweierlei hin. Zum einen scheinen finanzielle Förderprogramme für Familien erfolgreich zu sein. Andererseits ist Geld nicht alles und Zeit lässt sich nicht kaufen. Deshalb steht der Wunsch der Eltern nach flexiblen Arbeitszeiten und einer verlässlichen Kinderbetreuung an oberster Stelle. Im internationalen Vergleich steht Deutschland bei der Familienförderung aber schon gut da. Übrigens, selbst wenn die Kinder aus dem Haus sind, bleibt der Stresspegel von Eltern im Vergleich zu kinderlosen Paaren deutlich höher. Im besten Fall wird das allerdings durch das empfundene Familienglück wieder ausgeglichen. Amphibien zählen zu den am stärksten gefährdeten Tiergruppen weltweit. Nun haben Wissenschaftler guten Grund zur Annahme, dass Pestizide eine weitere Bedrohung für Frösche, Kröten, Molche und Co. darstellen. Denn die meisten europäischen Amphibien leben terrestrisch und müssen, um zu ihren Laichplätzen zu gelangen, Ackerflächen überqueren. Wanderungszeiträume und Pestizidanwendungen überschneiden sich häufig, wodurch die Tiere gefährdet werden können. So das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern der Universität Koblenz-Landau. Dass Pestizide für Amphibien tödlich sind, haben die Landauer Wissenschaftler bereits 2013 nachweisen können. Bisher spielte das beim Zulassungsprozess von Pflanzenschutzmitteln aber noch keine Rolle. Die Forscher fordern deshalb, dass das Ausbringen von Pestiziden zukünftig unter Rücksichtnahme der Amphibienwanderungen geschehen solle, um die zeitliche Überlappung so weit wie möglich zu reduzieren. Smartphones sind längst mehr als bloße Kommunikationsgeräte. Sie helfen uns auch, gesund zu bleiben. Apps zählen Kalorien, messen den Puls und mahnen zu mehr Bewegung. Forscher der Columbia University in New York gehen jetzt noch einen Schritt weiter und nutzen das Smartphone als Minilabor, um Patienten auf HIV und Syphilis zu testen. Im Blick haben die Wissenschaftler dabei vor allem Entwicklungsländer, in denen sexuell übertragbare Krankheiten weit verbreitet sind und gleichzeitig die Mittel fehlen, um aufwendige Labortests durchführen zu können. Das Minilabor, ein kleiner Behälter, der mit dem Smartphone verbunden wird, ist sowohl handlich als auch einfach zu bedienen. Um den Test durchführen zu können, reicht ein Tropfen Blut aus der Fingerspitze. So können krankheitsspezifische Antikörper im Blut des Patienten nachgewiesen werden. Die Ergebnisse werden von einem Chip ausgelesen und auf das Smartphone übertragen. Erste Probeläufe haben gezeigt, dass eine Akkulaufzeit ausreicht, um 41 Patienten zu testen. Die Forscher betonen, dass das Minilabor eine frühzeitige Erkennung der gefährlichen Krankheiten möglich mache und so viele Menschen vor dem Tod bewahren könnte. Offiziell zugelassen ist der Smartphone-Schnelltest aber noch nicht.
Das war Deutsche Welle Wissenschaft. Mein Name ist Judith Hartl und mehr Wissenschaft, also Videos, Fotos, Artikel gibt es online bei uns auf dw.de/wissenschaft und folgen Sie uns doch auf Twitter. Wir freuen uns auf Ihre Meinung und auf Ihre Fragen.